Es gibt auch noch ein Schild, ein anderes Schild, das heißt Einbahnstraße. Umwenden verboten. Okay, Daniel wird heute anfangen. Daniel, ich möchte noch kurz für dich beten. Ja, Vater im Himmel, ich bete darum, dass du Daniel gebrauchst, dass du zu ihm sprichst, dass du ihn gebrauchst, dass er das rausbringt aus seinem Herzen, was du ihm sagen möchtest. Hilf du ihm zu reden und hilf du uns zu hören, Vater. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Ich habe so ein Mikro, aber das ist richtig. Das ist echt abgefahren. Ob Schatz das noch?
Okay, hallo, guten Abend. Genau, ich heiße Daniel und ich darf etwas sagen zu, jetzt pass mal auf, Heiligkeit im Alltag, Leben mit Jesus als Priester. Habt ihr das erwartet? Nein. Okay, wir haben mal einiges vor, also müssen wir gucken, dass wir durchkommen. Epheser 1, Vers 3 bis 5, kann es jemand vorlesen? Vielleicht mal als Einstieg. Irgendjemand, mutig mir vor. Epheser 1, 3 bis 5. Ja, Vers 4, er hat uns in Jesus auserwählt, vor der Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos sein. Und wir wollen heute mal ein bisschen da reingucken und uns einfach in dieses heilig und tadellos ein bisschen anschauen, was das heißt, einfach ja, im Alltag, auf den Alltag, dazu kommen wir später, das auch umzusetzen. Und wir fangen mal an und schauen mal, was heißt es, heilig zu sein, wo kommt Heiligkeit her? Und kennt vielleicht das Vaterunser, fängt eigentlich schon an, ja, Vater, geheiligt werde dein Name. Also wenn Jesus Gebet beibringt, das ist offensichtlich Jesus ein ganz wichtiges Anliegen, dass der Name Gottes geheiligt wird. Und heilig von der Bedeutung her, also es kann auch bedeuten, abgesondert zu sein. Ja, es findet eine Trennung statt, Trennung zwischen was, was heilig ist und nicht heilig ist. Und was, es kann auch eine Weihe sein. Ja, eine Weihe ist oft für etwas, hat immer eine Richtung. Und es bringt auch Ehre und Ehrbarkeit mit. Ich weiß nicht, wie verhält man sich gegenüber was, was heilig ist? Also, vom normalen Menschenverstand her. Ja, das hat was mit Ehre zu tun, Ehrbietung. Und wir können, im Alten Testament kann man ganz gut studieren, ja, was heißt es, heilig zu sein, ja. Menschen haben das manchmal nicht kapiert und heilig und haben dumme Sachen gemacht und sind gestorben dabei. Ja, die haben Heiligkeit nicht richtig, sind damit nicht richtig umgegangen auch. Und man kann so ja, im Alten Testament einfach viel lernen, das wollen wir nachher machen. Und vielleicht noch eine andere Frage, wo kommt Heiligkeit her? Wo kommt es her? Ja, Gott ist heilig. Und das zieht sich von Mose bis Offenbarung, ja. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, das haben wir heute auch schon gesungen. Und das sind, ich sage immer, die ersten drei Eigenschaften Gottes, ja. Heilig, die zweite Eigenschaft ist heilig und die dritte ist auch heilig. Ja. Und wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben, ohne Witz. Ja, Offenbarung 20, Vers 11. Da müsst ihr auch davor noch lesen, ist auch wichtig, aber mir geht es jetzt um den Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Okay, also vor dem Angesicht Gottes entflieht die ganze Erde und sie haben keinen Platz mehr. Ja, sie können nicht abhauen. Und mit Erde meint Gott alles. Da ist die Politik einbegriffen, die Wirtschaft einbegriffen, Deutschland einbegriffen, alles. Alles, was es materiell gibt, alles, was es geistlich an historisch-geschichtlichen Errungenschaften gibt. Alles muss fliehen vor Gott. Und wenn man die Männer der Bibel anguckt, das ist nicht einfach so easy cheesy. Ja, wenn die Gott begegnen, ist das ein Riesending. Mose zum Beispiel, ja, das war für den nicht einfach so. Ha. Daniel und Hesekiel, das sind auch so Typen, die hatten Visionen und die waren, ja, ich glaube, in einem Fall war es, musst du richtig krank schreiben lassen. Ja, stell dir mal vor, du begegnest Gott und musst dich krank schreiben lassen, aber das ist normal, wenn du Gott begegnest, eigentlich so wie die es begegnet sind. Paulus ist blind gewesen. Es gibt noch andere Beispiele, gerade mit der Bundeslade, was um die alles rum passiert ist. Wo du siehst, wenn Gott was heilig erklärt, dann passiert auch was da drumherum. Und auch in der Bibel mit Hananias und Sapphira, ja, im Tempel hatten wir gestern eine Gemeinde. Wir haben gemeint, die können da Dinge durchziehen. Und Gott hat hart darüber gesprochen, ja. Also Gott ist heilig und nur er allein ist heilig. Das ist auch ganz wichtig, dass nur Gott heilig ist und niemand anders sonst. Und der Ursprung also von Heiligkeit ist auch Gott, ja? Sonst ist was scheinheilig. Schon mal vorgekommen? Ja, es sieht aus, es scheint so, als wäre es heilig, aber es ist nicht heilig.
Darf ich da mal was fragen? Gibt es nicht so eine Bibelstelle, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein, wenn du gesagt hast, nur Gott ist heilig?
Ja, da kommen wir später dazu. Da kommen wir dazu. Aber du hast recht, diese Stelle gibt es und die ist auch sehr wichtig. Ja, aber das ist, wenn Gott heilig ist von seinem Charakter, dann, wir haben gesagt, heilig sein heißt auch abgesondert zu sein, dann muss Gott abgesondert sein. Und jetzt von was ist Gott abgesondert? Von der Welt? Stimmt das? Von Sünde ist er abgesondert. Okay, was noch?
Von allem, was unheilig ist.
Alles, was unheilig ist? Ja, also Ungerechtigkeit, Lüge. Gott kann nicht mit denen zusammen sein. Das ist unmöglich. Nicht bei dem Gott, den wir haben, okay? Es ist nicht zusammenzubringen. Lüge, Betrug und Ungerechtigkeit, Unheiligkeit, Unehrbarkeit, solche Sachen. Und der zweite Punkt heißt Gott und wir. Und wir gehen ins Alte Testament und schauen, was Gott und wir dort heißt. Weil es ist eigentlich die Frage, wenn Gott wirklich so ist, dass er so heilig ist, warum kann er überhaupt mit uns Begegnung haben, wenn wir ein bisschen ehrlich zu uns selber sind, wir wissen, wir haben Defizite und Sünde, ja. Und es geht nicht Gott zusammen. Und das Interessante ist, ja, man könnte sich fragen, ja, was hat Gott denn noch mit Menschen zu tun? Und im Alten Testament hat Gott was mit Menschen zu tun. Und zwar erwählt er ein Volk und in dieser Verheißung, die er Abraham gibt über seinen Sohn Isaak, heißt, ich werde ihnen Gott sein. Das heißt, Gott hat ganz speziell für dieses Volk vor Gott zu sein. Die Verheißung ging nicht über Ismael übrigens, ja, deswegen kommt das halt aus den Juden. Und das hat harte Konsequenzen gehabt für dieses Volk, weil es entsteht ein Volk mit Gott. Okay? Nicht ein Volk, so, sondern ein Volk mit Gott. Und dadurch hat es unheimlich starke Konsequenzen gehabt. Und jetzt kommt, ich nenne es das Gott-und-Wir-Prinzip. Kennt es jemand? Elisabeth, du hast eigentlich schon gesagt, das steht in 3. Mose 19, Vers 2, wo das ist die Konsequenz daraus, dass Gott der Gott war fürs Volk Israel. 3. Mose 19, Vers 2. Will jemand kurz, der es schon hat? Da steht, rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Okay? Das ist das Gott-und-Wir-Prinzip. Ich habe das mal so genannt, weil es hat unheimlich große Bedeutung und davon leitet sich alles ab, auch im Alten Testament. Das Gesetz, das Priestertum, es ist alles nur, ihr, die Konsequenz, dass ich euer Gott bin, ja, die Konsequenz der Verheißung ist, ihr müsst heilig sein und da gibt es ein Ding, was bei euch anders sein muss. Und dieser Ruf ist schon viel früher, 2. Mose 19, 5 bis 6, ich muss mich da kurz halten, aber es ist da noch deutlicher, weil es kommt im Neuen Testament wieder. Da heißt es in Vers 6, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Weil das gehört schon bei Gemeinde, das sind nicht einzelne Lichter oder irgendwas, sondern eine heilige Nation. Aber ihr sollt Priester sein und heilig. Und ich muss das an der Stelle auch noch einwerfen, wo wir noch beim Alten Testament sind, Offenbarung, ja. Es fängt in Exodus an und geht bis zur Offenbarung durch. Da steht, ist ein bisschen viel, jetzt könnt ihr euch einfach nur notieren, 5 Vers 10. Und du hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Du hast sie als Priestertum und Königtum gemacht und das hat eine Dimension, die im Alten Testament anfängt. Und es hatte wirklich Konsequenzen für das Israel. Es gab dieses Gesetz, ja. Es gab dieses Lebenskonzept für ein Volk mit Gott. Und das hat alle Lebensbereiche betroffen. Familie, Ehe, Sexualität, Arbeit, Schutz von Leben, von Sklaven, Entschädigungsregeln, Hygiene. Ja, es war ein fließender Übergang, finde ich, manchmal mit geistlichen Anordnungen. Umgang mit anderen Religionen, auch ein bisschen was Wirtschaften anbetrifft, als vielleicht Unternehmer oder Landwirt, ja. Umgang mit Verbrechen, Regelung von Konflikten, Umgang mit Hilfsbedürftigen und Fremden. Und dazu, das ist immerhin eigentlich ein Wunder, ja, hat Gott trotzdem noch eine Begegnungsstätte installiert, ja, in diesem Volk. Muss man schon sagen, oh. Und wir wissen ja, wir haben vorher gesagt, habe ich das vorher gesagt, Begegnung mit Gott heißt eigentlich Tod. Ja, Begegnung mit Gott heißt Tod. Das liegt in seiner Natur, in unserer Natur. Okay, seine Heiligkeit kann unsere Natur nicht akzeptieren. Und das hat sich in diesem Tempel, in diesem Heiligtum-Tempel erst später, in diesem Heiligtum war das da, Tod. Tod hatte zu passieren. Das wurde viel geopfert. Was man vielleicht in all den Jahren da geopfert hat, das will ich nicht wissen. Und es war trotzdem eine Begegnungsstätte. Und es gab Priester in diesem Heiligtum. Und diese Priester waren was Besonderes. Sie kamen aus der Mitte vom Volk. Und sie hatten einen Dienst zwischen Menschen und Gott. Und weil sie diesen Dienst hatten, weil sie an diesem besonderen Ort waren, den Gott da gebaut hat und dieser angelegt, ja. Also es, zum Beispiel ein Charakteristikum war, Gott hat eine Trennung gemacht mit der Umgebung. Da war klar, hier fängt Heiligtum an und hier hört es auf. Und da haben die gearbeitet sozusagen. Und die Konsequenz war, weil du ein Teil von diesem Heiligtum bist, ist für dich was, bist du auch abgesondert. Und sie haben eine andere Kleidung getragen. Gott hat ihnen Ehre und Schmuck gegeben, heißt in der Bibel. Ja, ihnen zu Ehre und Schmuck heißt, Gott möchte, dass diese Leute geehrt werden. Gott möchte, sie arbeiten da an diesem Heiligtum und sie sollen Ehre kriegen. Und sie kriegen Gold und Purpur, was weiß ich alles, an Klamotten. Und er hat ihnen eine ganz besondere Ehre zugeteilt. Aber sie hatten auch ganz besondere Regeln gehabt, wie das mit ihrem ganzen Gottesdienst da aussehen soll, mit Wohnung, wie ihr Dienst aussehen soll, ihre Herkunft. Da gibt es manche Regeln, wie sie essen und trinken sollen. Sogar Körperpflege, ja, Bartstyling, Partnerwahl. Das waren so Dinge, die Priester, ja, das war denn ihr tägliches Ding, ja, wo Gott einfach gesagt hat, ihr seid noch mal anders als das Volk, ihr seid noch mehr abgesondert als das Volk, weil ihr einen Teil an diesem Tempel, an diesem Heiligtum habt. Okay. Wir müssen das im Hinterkopf haben. Ich kann dann noch nicht alles erklären, was vielleicht nötig ist. Aber das ist was schon im Alten Testament da ist und wo wir vieles neu finden unter anderen Voraussetzungen im Neuen Testament. Und wir wissen, das Gesetz, es hatte ein Problem oder ein paar Probleme. Es schadet an unserer Natur zum Beispiel. Jesus zeigt es in der Bergpredigt. Ja, ganz klar. Und sagt den Leuten, du kannst äußerlich halten. Du bist in dir drin, bist du kaputt und du bist dreckig. Das Heiligtum, was wir gerade beschrieben haben oder wo wir drüber geredet haben, war nur ein Abbild, es war nicht das richtige Heiligtum. Und das andere ist, Tierblut reinigt nicht wirklich, sagt Hebräer 10, Vers 4. Es reinigt nicht wirklich. Und da gibt es noch ein Problem mit dem Gesetz. Es wird nach Schuldigkeit berechnet, was wir tun. Das Prinzip nach Schuldigkeit heißt, nicht das, was ich mache, zählt, sondern das, was ich nicht mache, zählt. Und dann haben wir alle ein Problem. Ja, das Prinzip von Gnade ist, das, was ich mache, zählt, weil eine Grundlage geschaffen ist. Das Prinzip von Schuldigkeit ist, das, was ich nicht mache, zählt. Das ist Römer 4, Vers 4, Vers 9. Okay, und es macht den Sünder nicht heilig, das Gesetz, sondern es macht ihn sündig. Römer 7, Vers 13. Es gibt also keine ewige Gerechtigkeit zwischen mir und Gott durch das Gesetz. Okay, aber dieses Gott-und-wir-Prinzip habt ihr verstanden, ja? Weil Gott, der Gott für diesem Volk war, konnte das Volk nur eine Richtung gehen. Das war heilig, ja. So wie es halt Gott in dem Rahmen gegeben hat. Und ja, lasst uns zum Neuen Testament kommen. Heiligkeit ist unsere Berufung, wie schon im Alten Testament, das hat im Neuen Testament nicht aufgehört. Den Vers, den wir am Anfang gelesen haben, Epheser 1, 3 bis 5, da steht in Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Was Gott vor der Grundlegung der Welt gemacht hat, er hat uns in ihm auserwählt, in ihm hier ist von Jesus die Rede. Gott hat uns in Jesus auserwählt, ja. Das ist eine Heiligkeit, die in ihm ist. Eine Heiligkeit, die in Jesus ist. Und diese Heiligkeit in Jesus hat eine andere Grundlage, wenn im Neuen Testament es durchbricht, ja, und Gott dieses neue Zeitalter beginnen lässt, ja, und diesen Bund schließt. Das hat diese Heiligkeit eine andere Grundlage. Es ist nicht eine Heiligkeit, die sich durch das Gesetz definiert oder da erkennbar wird, sondern es ist eine Heiligkeit, die auf Jesus baut. Und das ist ein anderes Fundament. Wir haben gesagt, Begegnung mit Gott heißt Tod. Und das heißt, die Bibel sagt, dass wir durch den Tod von Jesus Gott nahe gekommen sind, ja. Also was Jesus gemacht hat, war, er hat dieses, was immer auch war, was uns gehindert hat, zu Gott zu kommen, er hat es getragen. Und damit hat er gleichzeitig ein neues Fundament geschaffen für alle Menschen und für überhaupt jeden, der mit Gott Begegnung haben will. Und dieses Fundament hängt von seinem Leben ab und von seiner Auferstehung und hängt auch von dem ab, was er da getan hat. Und wenn du nachguckst, was Jesus so gelebt hat, er hat radikal abgelehnt jedes fromme Werk, was darum dazu gedient hat, sich heilig zu machen. Radikal! Der hat eine ganze geistliche Elite ignoriert, er hat seine Ankunft nicht offiziell angekündigt und hat den hohen Priestern irgendwie mal was arrangiert. Das sind ihre Komitees, er hat sie so ignoriert, er hat die so stehen lassen als König der Welt, als der Messias, diesen ganzen frommen Apparat seiner Zeit. Und es hat einen großen Grund gehabt, und wir können das erkennen, in den Diskussionen, die er mit den Leuten hatte. Sie haben darauf vertraut, dass das, was sie tun, sie heilig macht. Ja. Und sie haben in diesem alten Gesetz gelebt und haben diesen Charakter von diesem Gesetz nicht kapiert. Und Jesus musste es ihnen immer wieder sagen, ihr seid dreckig drin und das ist euer Tod. So. Ja, mehr oder weniger deutlich. Und er erklärt damit alle Menschen für Sünden. Nicht nur die Sündiger, die sowieso sündig sind und die sagen, mir ist alles egal, ja, ich benehme mich, wie ich halt Bock habe. Sondern er erklärt auch die Frommen für sündig, ja, die es besser drauf haben als andere, die sich mehr beherrschen können. Und, ja. Und es geht oft darauf auf, dass nur Erlösung nur durch Gnade geht. Nur, dass du dich vor Gott demütigst und sagst, es gibt nichts mehr, was ich tun kann. Sagst, ich nehme diesen Opfertod an und sage, okay, tut alles wegwischen. Ich habe ihn gereinigt und heilig. Und nicht deswegen, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil Gott ein Werk tut in seinem Sohn, versöhnt er mich mit ihm. Und sein Zorn, der mir gehört, legt sich auf Jesus und er streckt sich und er gießt sich über ihn und versetzt mich in die andere Lage, weil Jesus auferstanden ist und ewiges Leben bekommen hat. Okay, und die Konsequenz für uns sind da, ja, durch diese Tat von Jesus. Weil Jesus war das perfekte und makellose Opfer. Er hat ein neues Heiligtum aufgerichtet, ja. Das hat es auch zum Tempel gesagt, ich werde den Tempel abreißen. Ja, er hat ein anderes geistliches Umfeld, total neue geistliche Zustände geschaffen. Und er selber war Opfer und Priester zugleich, ja. Einerseits war er derjenige, der zahlen musste, der heilig und perfekt und makellos war und der Sohn Gottes war und der alleine diese große Schuld tragen konnte und gleichzeitig war er auch Priester, weil er hatte diesen Job zwischen Volk und Gott zu vermitteln, ja, und eine Brücke zu schaffen, diese große Graben von Tod zu überwinden. Und er war selber schuldlos, ja. Und dieses Werk, was er getan hat, endgültig, sagt Hebräer 10, Vers 10, steht davon ein für alle Mal, ja. Also es ist nicht sowas, dass er jetzt wieder sterben muss, einfach weil sich so wieder in der Zwischenzeit so viel Sünde angehäuft hat. Sondern durch die Natur Jesu, seine Sündlosigkeit, seine Göttlichkeit, seine Heiligkeit, ja, dass er aus der Ewigkeit gekommen ist, dass er schon existiert hat, hat so viel gewogen, dass dieses Werk ausgereicht hat, ein für alle Mal. Und daraus, das ist noch ein weites Feld, ja, entsteht ein neuer Tempel. eine neue geistliche Epoche entsteht. Christus in dir heißt die Epoche. Und wir sind für Gott zur Seite gestellt. Ja? Wir sind auch wieder geheiligt. Und das ist ein Zustand. Ja? Wir sind schon in diesem Heiligkeitszustand versetzt, obwohl wir schon eigentlich bei Null anfangen, wenn wir zum Glauben kommen. Ja? Das ist das Lustige und Schwere zu verstehen. Ich tue mir da immer wieder schwer. Hebräer 10, Vers 10. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Wir sind geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Ich kann nicht heilig sein, um gerettet zu werden. Ja? Das geht nicht. Wir sind geheiligt. Aber durch was? Durch das Opfer des Leibes. Ja, das feierst du beim Abendmahl. Aber es gibt trotzdem noch ein Gott-und-wir-Prinzip. Ich möchte nochmal, dass wir das vorlesen. 1. Petrus 1, 13 bis 16.
Darum dürft nennt eure Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.
Okay. Kennt ihr das wieder, dieses Gott-und-wir-Prinzip? Ja, kommt wieder vor im Neuen Testament. Und es kommt mit einem Unterschied vor, und es steht in Vers 3, ja. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. Da geht es um die Gnade, die gebracht wird in der Offenbarung Christi. Aber da, ich denke, damit ist gemeint, dass sich da unter Beweis stellen wird, welche Substanz eigentlich die Gnade hat, die wir schon erhalten haben. Ja. Am Gericht wird sich zeigen. Da wird sich bei jedem zeigen, ja, auf was hast du gebaut, welche Gnade hast du für dich angenommen, ist die richtige oder die falsche. Und das ist der Grund. Und dann sagt Petrus, seid heilig, ja. Der fragt nicht, ja, müssen wir überhaupt noch, er sagt, das ist kein Weg, sei heilig, ja, obwohl Jesus das Opfer ist. Und dann geht es weiter, die nächsten Verse, ja. Wir wurden nicht mit Vergänglichem erlöst, mit Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu. Das ist vielleicht auch der Grund für Petrus zu sagen, weil das Blut ist kostbar. Ja. Du wurdest erlöst, okay, ja, die Grundlage, alles ist beseitigt, was dich im Prinzip hätte hindern können. Die Grundlage ist da und das ist das Blut Jesu und das Opfer ist getilgt, darum geht es nicht, sondern das geht um die Antwort, ja, sei heilig. Und jetzt gibt es eine These, ja, sagen manche Menschen, ich sag mal diese These, Heiligkeit macht Druck und war was für die Zeit im Alten Testament. Im Neuen Testament, ja, zum Glück, ist Gott ein Gott der Liebe und der Gnade und er vergibt alle Sünden und man muss nur noch glauben. Was sagen wir dazu? Ah, stimmt schon.
Was meinst du? Soll ich sein, es gibt Gericht.
Ja.
Gericht und Gnade.
Also ist ein bisschen glatt gebügelt das Ganze, ja. Weil es trägt nicht, es ist richtig und falsch. Die Dinge sind ja dadurch gefährlich, dass sie richtig und falsch zur gleichen Zeit sind. Und das Entscheidende ist, sie sind nicht wahr. Wenn was richtig und falsch ist, ist es nicht wahr. Und das passiert ganz oft. Man wird was Richtiges genommen und es wird falsch gemacht. Und dann, weil was Richtiges noch dran ist, kommst rein und kannst damit Dinge kaputt machen.
Aber was dazu ist, dass Jesus auch gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um die Propheten, um die Gesetze aufzuheben. Nein, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich meine, es spricht doch eigentlich auch dafür, dass eigentlich zwar irgendwie noch genauso gilt, was auch im Alten Testament gilt, dass Gott nach wie vor auch noch genauso reagiert wie damals auch, halt vielleicht ein bisschen anders.
Nein, also Jesus hat das Gesetz erfüllt und die Propheten, ja.
Ja.
Ja, erfüllt heißt nicht abschaffen,
genau.
Aber sag ich mal, in ihm findet was einen Endpunkt und es findet auch was seinen Anfangspunkt, ja. Und Das ist an dieser These, das ist unheimlich gefährlich, weil das nicht stimmt. Es stimmt einerseits, ja, ein paar Dinge sind wahr. Andererseits, es ist nicht so flach. Im Neuen Testament ist Gott ein Gott der Liebe und er vergibt alles. Es ist richtig ernst mit Gott. Und Leute, die solche Sachen sagen und handeln, da brauchen eigentlich wir die nicht richten, sondern die Bibel richtet sie. Ich muss das einfach an der Stelle ein paar Stellen bringen, ja, dass wir sehen, ja, wir werden mit solchen Leuten in Kontakt kommen. Wenn jemand dir sowas sagt, also, oder sag mal, ja, du musst überlegen, wie du das sagst, und dann deine Verantwortung vor Gott. Ja, aber er beleidigt die Gnade Gottes, das steht in Hebräer 10, 26 bis 31, so ein Absatz, müsst ihr es nicht nachschlagen. Und er tritt den Sohn Gottes mit Füßen treten, ja, sagt der gleiche Absatz. Römer 10, 26 bis 31. Stell dir mal vor, Hebräer 10, 26. Stell mir vor, der blutende, gekreuzigte Jesus liegt vor dir auf dem Boden und tritt ihn. Das ist das, was die Leute machen, die sowas sagen. Das sagt die Bibel. Und dann kannst du zu einer Person, also sagt die Bibel, ja, zu so einer Person, du bist blind, du bist kurzsichtig, schon mal ein starkes Wort, wörtlich, ja, nicht mein Wort. Du hast die Reinigung der Sünde vergessen. 2. Petrus 1, Vers 9. Und in 2. Petrus 3, 10 bis 14 steht, im Prinzip geht es darum, ja, dass Leute verleugnen das gerechte Gericht Gottes. Dadurch, durch diese Haltung. Ja. Sie leugnen. Das zweite war, also 2. Petrus 3, Vers 10. So sind die Stichworte, das kann man daraus ziehen, ja. Und es ist ganz wichtig, Heiligkeit richtig zu verstehen. Ich sage das nicht, weil ich der Checker bin, sondern weil mich Gott sehr demütigen müsste, letztes Jahr an dem Bereich. Und das war so, dass das war eine Zeit und Gott hat schon in mir gewirkt. Und hat noch einen draufgesetzt. Ich habe mit einer Frau geredet, die hat sich aus dem Islam bekehrt und sie hat mir erzählt, wie religiös sie war. Ja. Und das war so eine Demütigung für mich. Weil ich gesehen habe, sie kam unter Fluch und in Depression und total schlimmes Zeug. Das war richtig ein harter Stopp, ja. Und ich habe Tendenzen über den in meinem Leben gesehen. Ich sage, wie furchtbar ist das? War Gott, weil ich schon wirken war. Aber es war so furchtbar. Und ich saß zu und sage, ah ja, schönes Zeugnis, erzählst du. Ja. Okay, wie funktioniert das mit der Heiligkeit und in unserem Leben? Seht ihr alle? Ich gehe nach. Das soll ein Baum sein, ja. Sehr künstlerisch. Es gibt sogar Blätter bei meinem Baum. So. Ganz wichtig, es gibt keinen Baum ohne Stamm. Ist das logisch? Ja, selbst ein Strauch steht wo drin, ja. Sonst ist das loses Geäscht. Okay? Aber habt ihr schon mal so einen Stamm ohne Äste gesehen? Habt ihr schon, wie sah der aus? Abgestorben. Das ist ja interessant, oder? Tot. Und wisst ihr, was der Stamm ist? Der Stamm ist Gottes Gerechtigkeit und Gnade. Und darauf müssen wir stehen, ja? Es gibt keinen Baum ohne Stamm. Und in dem Stamm wird alles zusammengefügt, ja? Und darauf müssen wir bauen. Und deswegen müssen wir auf die Fundamente unseres Lebens achten, ja. Stimmen die Fundamente? Akzeptiere ich Gottes Weg, mich zu erlösen, ja? Akzeptiere ich, dass meine Wege falsch sind? Und dass Gott keinen Raum mehr lässt für tote Werke, ja? Ja, ich habe gesagt, ich bin auch noch gar nicht durch das Ding, ja? Ja, darf trotzdem hier was dazu sagen. Und es gibt aber auch keinen Baum ohne Zweige, ja? Also hier Gnade, Gerechtigkeit, ich sag mal Gnade. Hier Zweige. Was ist das?
Die Frucht, die aus dem Leben kommt.
Okay. Ich nenne es mal Heiligkeit. Okay. Was machen die Zweige? Ja, die Bibel sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Okay? Ein Stamm ohne Zweige ist tot. Ah, er ist tot. Okay. Durch die Zweige, die haben eine ganz wichtige Funktion. Sie tragen die Blätter, ja, und sie lassen die Nährstoffe und was da an energiehaltigen, was weiß ich, Moleküle und so, kommt in den Stamm gehen und dann geht es auch wieder zurück in die Wurzeln und sichern eigentlich die Existenz vom Baum in der Zukunft. Ja? Das kann Heiligkeit auch machen und da ist Heiligkeit auch uns hilfreich. Es sichert uns unseren Wandel mit Gott, es sichert unser Heil. Ja? Hier geht es um Heil. Ja? Also das steht ja auch bis dahin noch. Ja? Und die Zweige und die Frucht und all die Säfte, ja, das Licht, was mit zusammen CO2 ein molekülarmes, energiearmes Molekül, ein energiereiches überführt, ja, das Photosynthese passiert da, das hilft dem ganzen Baum. Hilft dem ganzen Baum. Und Heiligkeit hilft, ja, komisch. Ja, wir sagen uns auf einen Mensch Gnade, ja. Es gibt nichts, was wir tun können. Irgendwie, aber trotzdem, wenn wir mit Jesus gerade gehen, hat es auf unser Fundament eine Wirkung, ja, es wird fester und es wird besser und es ist nicht einfach klar. Aber Wachstum kommt daher auch, ja. Das da oben entscheidet das, beeinträchtigt das da unten. Wenig Blätter, wenig Frucht, irgendwann mal ein Stamm nicht mehr saftig und fett, ja. Und was ist mit uns passiert? Wir sind, also um da noch einen Deckel drauf zu machen, wir haben was bekommen durch Jesus, ein Fundament und ein Werk, das uns diesen Stamm gegeben hat und uns da geholfen hat. Und wir haben aber auch gleichzeitig was geerbt, nämlich die Verheißung von Abraham auf Isaak, Jakob, ja, dieses Volk zu sein, der dem Volk, dem Gott ist. Und das hat auch für unseren Lebensstil einfach Folgen, auch wenn es eine neue Grundlage gibt, haben wir ja gesehen, ja, es hat wichtig, ist wichtig, was wir tun, es ist nicht nur ohne. Und genau, deswegen muss unsere Antwort sein, wir wandeln würdig für das, was passiert ist, ja, wir können es nie groß genug schätzen und verstehen. Wir wandeln aber dementsprechend, das heißt nicht, das heißt im Prinzip, ja, ich wandle würdig dies und das. Ich wandle dem gegenüber würdig. Heißt, ich handle und lebe in Entsprechung zu dem, was passiert ist, was Jesus gemacht hat. Weil dieser Ruf von diesem königlichen und priesterlichen Volk ist in Jesus zu uns gekommen. Deswegen heißt das Leben, Heiligkeit im Alltag, Leben mit Jesus als Priester, ja, klingt komisch. Warum leben wir als Priester? Weil wir diese Berufung haben. Und für die, wo es nicht glauben, und für alle anderen auch, 1. Petrus 2, Vers 9. Lass mal das mal kurz aufschlagen. Will jemand schnell vorlesen?
Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat.
Ja, danke. Okay, was sind wir? Da wird nochmal eine Feststellung gemacht. Ein königliches Priestertum steht in meiner Übersetzung. Eine heilige Nation. Hat sich nichts geändert von Mose bis heute, in dieser Bestimmung, ja. Wir haben vorher mit Offenbarung gehabt, ja, es geht durch. Das heißt, wir leben nach diesem neuen Gott- und Wir-Prinzip. Das neue Gott- und Wir-Prinzip heißt, es gibt eine Wurzel, es gibt eine Verankerung und wir leben Gott entsprechend, ja, weil er heilig ist, leben wir heilig. Lass mich noch kurz ein paar Stellen rumwerfen, einfach, weil es hilft manchmal. Könnt euch nur die Stellen notieren, braucht nicht nachschlagen. Hebräer 12, Vers 14. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Epheser 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr, die gefangen im Herrn, wandelt würdig der Berufung, der ihr berufen worden seid. Wandelt würdig, ja. Das steht in Philipper 1, Vers 27. Das steht im Kolosser 1,10, in Thessalonicher steht noch was. Und es, Jesus hat ein ganz tolles Gleichnis gebracht mit der Hochzeit. Ja, da gibt es Leute, die sind nicht eingeladen, sind eingeladen auf die Hochzeit und die missachten den Bräutigam. Und dann kommt das Pöbel rein und sie kriegen alle ein neues Gewand. Und da gibt es einer, der hat das Gewand nicht angezogen. Was, wisst ihr, was mit dem passiert?
Er wird rausgeschmissen.
Er wird rausgeworfen. Okay, also ich möchte nicht auf einer Hochzeit sein, wo ich schon eh eigentlich gar nicht sein sollte und bin heilfroh, da zu sein. Und dann kommt dieser unheimlich tolle, ehrenwerte Bräutigam, gut geschmückt und wahrscheinlich seine Braut, die stellen sich vor mir hin und sagen, sorry, du hast dein Mechanikerhemd an, ich habe den falschen Anzug gekriegt, den ich gegeben, den ich kaufen konnte. Raus hier, das entehrt mich. Ja. Ja, es geht um dieses würdig Wandeln, versteht ihr? Wenn wir schon eingeladen sind zu was, wo wir nicht hinkommen können, dann müssen wir dieses Kleid anziehen. Und deswegen gibt's, das ist so viel, also die Grundlage für die ganze, sag ich mal, Theologie oder Lehre auch von Paulus in den Briefen, auf die ganzen Lebensbereiche, die wir die letzten Tage auch durchgegangen sind, ja, ist das die Grundlage. Gott soll geehrt werden. Das, was er getan hat, wie er ist, soll geehrt werden. Und da gibt's ja auch, nimm mal ein Beispiel, ja, im Bereich von Arbeit und Beruf gibt es auch einen Vers, der das gut ausdrückt, der heißt, sie sollen das und das tun, damit sie die Lehre unseres Heiland Gottes in allem zieren. Das ist ein altes Wort. Ja, ich mache es schmuckig oder lasse es schön aussehen. Ja. Aber wie die Sklaven den Herren, ja, so war das oftmals, dienen sollen, das soll das ausdrücken. Ich wünsche mir das für mein Leben, ja. Ich hoffe, dass, ja, ich bin auch so, dass Gott natürlich mich prüfen wird dran und ich hoffe, dass ich mal, ich weiß, dass ich mal einen Bock schieße, aber ich möchte dahin, ja, dass Gott geehrt wird. Und lasst uns immer mal wieder einfach gegenseitig helfen und schauen, wo kommt das her, was wir tun. Also ich glaube, wir sind jetzt alle an dem Punkt, wo wir sagen, ja, ist schon wichtig, was wir machen so. Aber lasst uns schauen, wo das herkommt, ob das von innen oder von außen kommt. Ja, Gesetz kommt von außen. Das war ein Zeichen vom Alten Testament. Regeln, Anstand, was ist so alles Schönes gibt, kommt von außen. Altes Testament, Neues Testament sagt, ja, das wissen wir alles, kennen wir schon, aber das zielt hier rein. Das Innere. Und Neues Testament ist das gegenteilige Prinzip. Es geht von innen nach außen. Was ich tue, und deswegen ist das Äußerliche auch nicht perfekt, ja, weil das Innerliche nicht auf einen Schlag perfekt ist. Deswegen ist das Äußerliche manchmal hier ganz toll. Ja, ich sortiere meine Socken richtig und hier manchmal ganz schlecht. Warum? Ich parke falsch ein. Gut, ich mal ein bisschen. Ja, weil ich bin manchmal sehr gereizt und lasse meinen Zorn unten raus. Warum? Weil einfach dieses Innere noch nicht so ganz. Ich bin ein bisschen wirr hier, ich weiß, ich habe nicht sauber geputzt. Aber ihr versteht das Prinzip, oder? Also wir müssen gucken, kommt es aus innen raus oder von außen? Und wenn ich was tue, heißt das nicht, dass ich deswegen alles lasse, was nur von außen kommt. Ja, das muss man auch sagen. Aber da müssen wir, deswegen ist das Herz so wichtig, weil das der Kern von dem ist, was unser Handeln bestimmt. Ja. Oder Gott akzeptiert nicht, dass Handeln passiert, das nicht von diesem Kern auskommt. Auf lange Sicht, ja. Es gibt Dinge, die mache ich da immer noch, weil ich weiß, es ist nur richtig, mein Herz ist, ja, weiß ich auch nicht, wie das ist, und ich weiß, aber ich muss sie tun. Und dann ist okay. Aber auf lange Sicht soll mein Herz diese Dinge tragen können. Es stellt sich eigentlich gar nicht mehr die Frage, ja, warum muss ich jetzt heilig leben und so? Weil wir müssen das Kreuz auch einfach uns nochmal vor Augen halten. Was hat Jesus getan? Was ist da passiert? Ja, wer hat da gehangen? Ja, Gott hat Jesus sehr, sehr lieb gehabt. Das ist mir noch nicht so bewusst geworden. Die Frage ist eigentlich gar nicht, versteht ihr, wenn es darum geht, dass wir uns richtig verhalten? Die Frage ist nicht, also die Frage stellt sich eigentlich gar keine Frage mehr, wenn wir uns klar machen, eigentlich auch wie sehr Gott Jesus geliebt hat. Wirklich. Ja. Das war nicht billig. Er liebt ihn immer noch, klar. Aber zu dem Zeitpunkt, wie Jesus gestorben ist, war unheimlich große Liebe vom Vater für ihn da. Und deswegen sollen wir einfach handeln, weil wir Jesus lieb haben. Und der Heilige Geist hilft uns da. Die Taufe im Heiligen Geist ist auch wichtig. Ja, das Werk Jesu zu tun, brauchst du Kraft. Wenn dir das fehlt, dann red mit Leuten drüber, aber hiervon geht Input, ja. Wenn du sagst, in meinem Leben fehlt irgendwie die Kraft, ja, dann lass dir das geben von Gott. Genau. Und lass uns noch ein bisschen schauen, was das für unseren Alltag bedeutet. Das ist ja uns eigentlich allen klar, ja, es ging die letzten Tage noch drum. Ja, es geht um ein Leben zur Ehre Gottes. Das ist eigentlich die Konsequenz aus dem Ganzen. Und wir haben den Stamm, ja, es gibt nichts mehr, was im Prinzip übrig ist, der Baum weg, ja, es ist nichts mehr, was noch irgendwie diese grundlegenden Verhältnisse ändern kann, aber Gott verdient es, Jesus verdient es, lasst uns da noch mehr Jesus, wir haben es voll gesungen, open the eyes, noch mehr Jesus schauen, weil wir werden verstehen, Gott verdient es. Und dann ist die Frage, ja, ehrt mein Verhalten Gott? Und ich sage euch einfach mal ein paar, immer zwei Dinge, ja, und dürft selber entscheiden, ehrt es Gott, ja oder nein? Okay, Sache 1 ist ein schlechtes Verhalten in der Familie und mein Egozentrismus. Oder Hingabe, Dienst, Aufopferung und Übernehmen von Verantwortung. Was ehrt Gott? Das erste oder das zweite? Sehr gut. Okay, nochmal sowas. Schlechtes Reden und niedriges Geschwätz, altweiberhaftes Gelaber, ja so Gossip. Oder, vielleicht kommt noch was Schlimmeres, überlegter und wahrhaftiger Umgang mit der Zunge.
Zweite.
Gut. Das Reden der Wahrheit in Liebe oder Lügenrede?
Das Erste.
Gut. Ja, Jakobus sagt ganz viel dafür, darüber. 1, 2, 4. Ja. Ich finde schon im ersten Kapitel fast neben was. Ich war mal als Kind, ja, ich habe viel mit Mobbing zu tun gehabt in der Grundschule, schon richtig nach der Schule abgepasst und Leute haben mich richtig fertig gemacht. Und irgendwann mal ging es so weit, dass ich in so einer Opferrolle drin war, dass ich habe dann meine Eltern gesagt, ja, da haben mich Leute in den Bauch getreten nach der Schule, ja. Und die haben das mir geglaubt und dann haben die natürlich, sind ja aktiv geworden. Das machst du als Eltern, ja, das darf nicht sein, ich muss mein Kind schützen und so. Und weil das eh schon wahrscheinlich schlimme Jungs waren oder so, hat denn ihr Vater nicht geglaubt und die mussten zu uns heimkommen, zu mir ins Wohnzimmer und sich bei mir entschuldigen. Ja, und ich habe dann auch geweint und so, ja. Aber der Grund, warum ich geweint habe, war wahrscheinlich ein anderer, als alle gedacht haben, dass ich geweint habe. Und sie haben sich anständig bei mir entschuldigt. Und ihr Vater hat ihnen wahrscheinlich nicht geglaubt. Ja. Und dann musste ich mich halt mal entschuldigen. Dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, das waren unsere Nachbarn. Und ich sagte, das hat nicht so ganz gestimmt dortmals, das wisst ihr ja auch. Und ja, dann habe ich halt geschrieben, ihr könnt den Brief auch euren Vater zeigen und so. Und ja, das ist zum Thema Wahrheit, ja. Da muss schon irgendwie durch. Das war nicht so meine Heldentat, aber ich war, ja, ich musste da ein Klarschiff machen, ja, und heute, wenn man so sehen, ja, ich komme zum Auto, von meinem Auto schließe es ab abends und sie kommen heim von mir so, ah, hi, ja, ah. Sie sind ganz freundlich wieder zu mir, ja, aber die armen Kerle, ja, also sie haben bestimmt genügend Mist gebaut, aber das war wirklich, wirklich eine dumme Nummer von mir, ja. Ja. Ja, kein faules Wort kommt aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gibt. Epheser 4, 29. Genau, nochmal zwei Sachen. Ausrasten gegenüber anderen, ja, und seinen Sorgen so richtig auslassen. Oder besonnen sein und überlegt und selbst beherrscht. Ja. Jetzt kommt der Markus und ich lasse so richtig alles an ihm raus. So richtig, er hat mich so im Geschäft schon gestresst. Und jetzt lässt du mich noch ein Seminar halten. Ja, ich lasse ihn voll alles raus. Ja, was passiert? Ich schätze ihn nicht wert, ja. Ich sage, du hast es nicht verdient, dass ich mich beherrsche. Du hast nicht verdient, richtig behandelt zu werden, sondern ich nehme ihm die Würde weg, ja. Und er kriegt alles durch. Ich verweigere jedes Maß in Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung. Ja, und das, ich hoffe, dass mir das nicht mehr so viel passiert. Ja. dass ich Menschen so missachte, ja, dass ich sage, mein Gefühl ist so stark und du musst es jetzt ertragen, ja, und du hast keine Rechte und keine Würde und du verdienst nicht irgendwie gescheit behandelt zu werden. Und das will Gott nicht. Zügellose, perverse Gedanken, lustvolle Augen oder ein reiner und geheiligter Umgang mit dem anderen Geschlecht. Das ist eine riesen Baustelle, ich muss das zugeben. Ja, ich kenne die Antwort, ja, das ist natürlich das zügellose, perverse Gedanken, was da richtig ist, und lustvolle Augen.
Zwei.
Nein, ja, reine Augen, heiliger Umgang. Ja, wirklich, also ich muss sagen, ja, schwierig, ja, kämpfe ich mit. Aber ich habe auch schon Durchbrüche erlebt. Ja, ich hatte eine sexuelle Bindung, ja, wie eine Sucht war das. Und das ist schon einige Jahre her und Gott hat mich einfach freigemacht. Ja. Das war nicht mal, dass du mal versucht hast, so sondern das war eine Bindung. Und ich habe das immer bekannt und seitdem bin ich frei. Ja, und schon ein paar Jahre jetzt, und das fühlt sich richtig gut an, ja, obwohl ich jeden Tag aufpassen muss. Habsucht, Gier nach Geld und Gütern oder Genügsamkeit mit dem, womit Gott einen versorgt, und Vertrauen auf Gottes Versorgung in der Zukunft, ist klar, ja. Und noch ein tolles Ding muss ich euch aufzeichnen.
Sag mal, Daniel, kannst du andere Farbe nehmen, damit man es hier in den Augen sieht?
Schwarz.
Okay. Das ist blau.
Rot, aber vor Kause schlecht.
Blau, okay.
Danke.
Okay. Oh, jetzt muss ich gucken, mein Platz sich hin. Und steht drittens Hand, ja. Für die, wo das nicht lesen kann. Ich bin ein bisschen unorganisiert, was das Ding da betrifft. Auge, Herz und Handprinzip. Heute haben wir es mit Prinzipien, ja. Wie kommt der Mist in unserem Leben? Auge. Was kommt danach? Und dann, wenn es im Herz ist, dann geht es richtig. Und dann geht es in die Hand. Jetzt kommt der Trick. Hier musst du kämpfen, nicht hier. Hier hast du die Schlacht, bei zwei Herzen hast du die Schlacht fast schon verloren. Ich habe sie manchmal verloren. Und es ist so schwer, hier zu kämpfen. Nicht hier. Also hier, ja, Handel. Da hast du schon ausgekommen. Hier ist es schwierig zu kämpfen. In unserer Welt, ja, ist viel Schein und Äußeres. Ich muss das auch, wenn der Prospekt reinkommt, ich bin heute auch, weil ich angefangen zu blättern, ich sage, da muss ich kämpfen. Da. Nicht da. Weil du kannst verhindern, dass das hierher kommt. Wenn du hier kämpfst, ist es schon hier, im Herz. Wenn du mit deiner Hand kämpfst, dann ist es schon im Herz, dann hast du trotzdem den Ding da, dann machst du es vielleicht nicht, aber es gärt. Und wenn du es hier bekämpfst, dann hast du den draußen, ja. Das ist das Harte dabei. Okay. Also ein bisschen die Kurve kratzen. Ja, es geht in der Bibel drum, ja, wie sollen wir uns verhalten, einfach wie es Heiligen geziemt. Ja, das ist logisch. Ja, es geht um schlechtes Benehmen der Öffentlichkeit oder gute Werke mit Jesus, schlechtes Benehmen der Öffentlichkeit. 30 Stunden, 30 Minuten keinen Parkplatz gefunden, was mache ich? Stelle ich mich also auf den Gehweg, ja, so wie man es nicht machen soll. Und dann hat noch was erledigt und dann kam ich zurück und dann kam die Polizistin. Dann habe ich gesehen, die läuft schon so komisch und schnell zum Auto. Und dann schließt die Tür und dann sieht, Moment! Und ich denke mich schon langsam zum Schluss und reife die Gewicht und ich so, oh nein. Und dann kommt sie mal raus und irgendwie sowas, ja, ja, so nur 3 Minuten und so war das, ja, und ja, sie stehen auf dem Gehweg, da ist nichts mit 3 Minuten. Ja, ich hätte jetzt auch wegfahren können, ja. Und ich habe mich so geschämt für dieses Verhalten. Das war in Kirchheim. Nicht sagen, bitte. Das war, hat Gott nicht geehrt, solche Dinge. Also das, boah, das hat mir richtig arg gewirkt. Ich dachte, oh Mann, die arme Frau. Kriegt so einen Christen, ja. Okay, es geht auch mit Zeit, ja. Wie gebe ich meine Zeit auf? Nehme ich meine Verantwortung wahr als Ehemann und als in meinem Geschäft, ja. Oder lasse ich mich mir daheim die Kraft und die Zeit noch rauben von dieser Kiste und so. Ist bei mir so, ich gucke jetzt einfach eher selektiv, ja, manchmal einfach im Internet auch, weil man da viel selektiver ist als sonst, so ein Medium, wo man so rumgedingst ist. Aber wenn wir jetzt das umsetzen wollen, ja, kommen gleich in den Schluss, müssen wir aktiv einfach sein. Es geht nicht, dass wir passiv sind, sondern du musst aktiv sein, ja.
nochmal einen drauf. Jakobus 1,22, seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Ja? Du musst handeln. Die Voraussetzungen sind geschaffen. Ja? Die Herrschaft der Sünde über deinem Leben ist gebrochen. Und auch dein neuer Mensch, in dem du eigentlich gehen sollst, in dem du anziehen sollst, der ist nach Heiligkeit geschaffen. Ganz wichtig, die ganze neue Schöpfung, und sie kommt stückweise vor und sie fängt langsam an und wir brauchen manchmal Zeit, ist okay. Aber die Natur ist schon da. Epheser 4, Vers 24 steht es. Ja. Da steht, der ist nach Gott geschaffen, nach Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und Gott hilft dir, ja. Und er gibt dir auch, er hilft dir. Moment. Okay. Und das ist eine Ermutigung, dass Gott uns Kraft gibt und dass wir da nicht alleine sind. Also lasst uns mal zurückschauen. Ja, ich meine es auch. Also wir haben uns am Anfang überlegt, was heißt heilig, ja, mit was von Gott haben wir es zu tun. Ich hoffe, dass wir das noch ein bisschen mehr verstehen, ich das noch mehr verstehe. Ja, Gott ist heilig, er ist abgesondert von Sünde, von Ungerechtigkeit, von allem Perversen und allem, er ist selber heilig, ja. Er ist heilig, 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 drei Eigenschaften. Und von seinem Angesicht flieht die Erde, ja, mit allem, was drin ist. Und der Himmel auch übrigens steht da, ja. Und er allein ist nur heilig und nichts, niemand sonst. Und dann haben wir uns gefragt, ob Gott wirklich mit Menschen zusammenkommen kann. Und haben festgestellt, irgendwie ging es doch. Aber es war nicht so heldenhaft toll, weil dieses Gesetz hat zwar Priestertum und Begegnungsstätte geschafft, aber es war viel Blut vergießen dabei. Es war unheimlich große Last vom Gesetz auf den Menschen und das Gesetz war nicht perfekt. Und dann sind wir ins Neue Testament gekommen und haben gemerkt, es hat eine andere Grundlage bekommen in Jesus, ja. Das Wichtigste, also die wesentliche Sache ist ausgeräumt, alles ist ausgeräumt. Und von diesem Ding aus haben wir diesen Ruf bekommen, der trotzdem noch auf Israel war. Und wir leben diesen Ruf, wir wandeln würdig mit diesem Ruf und sagen, wir haben das im Blickpunkt, wir vergessen das nicht, wir sind nicht so dumm wie die Leute, die es vergessen und Jesus mit Füßen drin, sondern wir sagen, nein, auch wenn es Gnade ist, ich möchte Jesus ehren, ich gehe den Weg. Und ich möchte ihn in meinem Alltag ehren von innen heraus und nicht von außen. Und für mich ist klar, wo meine Fundamente sind. Der Stamm ist klar und die Äste sind auch da und jetzt wird nicht umgedreht. Unten sind die Äste, oben der Stamm oder so ein Quark. Es gehört beides zu und das steht in meinem Leben. Amen.
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 Dass du einfach ansehbar bist im Geist, Jesus. Du bist im Geist ansehbar. Und das passiert, wenn du uns im Herz wirkst, dass wir dich ansehen wollen überhaupt, dass du uns Offenbarung gibst durch deinen Geist und es kann nicht von uns kommen. Und ich bitte dich, dass du das uns schenkst, einfach als deine Gemeinde oder einfach als ja, die Kinder, die wir hier versammelt sind, dass du uns Augen öffnest, wie wir gebetet haben im Lobpreis. Und dass wir dich schauen, Jesus. Und dass aus deinem Schauen von dir heraus wir handeln, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass wir das mit Mut kriegen, einfach mit Defiziten in unserem Leben zu dir zu kommen, zu wissen, wir stehen auf dem Stamm. Ja, und dass wir auch keine frommen Spielchen machen mehr mit dir. Und ich wünsche es auch von dir. Amen.
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 Vielen Dank, Daniel. Okay, dann machen wir eine Pause. Ja. Da stehen wieder Erfrischungen und so weiter. Frische Luft gibt es auch, kostenlos. Zum Thema kostenlos möchte ich noch ganz kurz was sagen. Ihr wart die ganzen Tage und seid herzlich eingeladen. Wenn jemand auf dem Herzen hat, sich daran zu beteiligen, was ihr hier so gegessen, getrunken habt, dürft ihr das da in die Kiste tun, seid ihr auch ganz herzlich dazu eingeladen. Also, dann möchte ich auch noch mal einladen zu der Freizeit. Silke hat das gestern schon gesagt. Ich weiß nicht, wer gestern nicht da war und es nicht mitgekriegt hat. Wir machen